nichts mehr schief gehen, wenn Gott schon mal so durch den Alltag predigt und zeigt, dass er da ist und Dinge zusammenfügt, verändert, befreit. Das ist unser Gott. Und um den geht es auch in der Predigt. Welch eine Überraschung. Aber ich habe den Schwerpunkt mal wirklich ganz auf Gott gelegt. Das war mir so irgendwie auf dem Herzen. Und das Thema, um das es geht, das seht ihr hier gleich, aber ich würde nochmal beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, Herr, dass du uns begleitest, dass du in unserer Mitte bist. Und ich möchte jetzt einfach die Zeit von der Predigt in deine Hand legen, Herr, dass du deine Worte sprichst, dass du uns die Ohren öffnest für das, was du zu sagen hast. Und ja, dass du uns neue Offenbarungen gibst, wo Offenbarung nötig ist, Weisheit, wo Weisheit nötig ist und auch Rettung und Heilung, Herr, wo Rettung und Heilung nötig ist. Ich bitte dich einfach, dass du hier bist und uns wirklich so einen Moment gibst, wo wir uns auf dich konzentrieren können. Amen. So. Vielleicht musst du gleich, es könnte sein, dass die Batterie hier leer ist. Wer an ist es eigentlich? Aber da leuchtet auch nichts. Ja, ja. Okay. Warte, ich gucke jetzt mal, ob es jetzt wieder geht. Ja, lass es mal hier. Gut, jetzt geht's vielleicht. Ich habe nochmal an- und ausgeschaltet. Vielleicht ist es ein Wackler, sonst musst du einspringen. Genau, um was geht es? Das ist die Frage. Ich habe euch drei Bilder mitgebracht. Das sind drei Bilder, wo ich bei Wikipedia gefunden habe. Also nicht die Bilder, sondern die sind anders. Aber diese Symbole quasi, die symbolisieren ein Thema. Glaube, Liebe, Hoffnung, so fromm ist Wikipedia wahrscheinlich nicht. Vielleicht auch, ich weiß nicht, ob ich es da drin finde. Aber es könnte sein, also das ist ja nicht falsch, wenn du jetzt das Bild siehst. Also es geht um ein Thema, wo jeder so irgendwie kennt. Halt, genau, da sieht man einen Anker, der gibt einem Halt. Dann, ich weiß nicht, ob ihr das alles erkennen könnt, da sieht man einen Ehering, also wo angesteckt wird, und einen Hund. Bund, Treue, genau, Treue ist das Thema. Und das sind wohl drei Symbole. Jetzt der Hund ist in unserem Breitengrad wohl auch ein bisschen verpönt, so. Also Entschuldigung an alle Hundebesitzer, aber es gibt halt viele Sprichworte, wo der Hund schlecht dabei wegkommt. So. Und wenn du jetzt deiner Frau sagst, ich bin für dich wie so ein Hund, der dich dein Leben lang begleitet, ich weiß nicht, ob das die Frau so toll findet. Aber in anderer Breitengrade ist das ein Symbol für Treue. Und vielleicht kann das mancher Hundebesitzer nachempfinden, wenn ein Hund wirklich gut erzogen ist, dann ist er treu, dann bleibt er bei einem und hört auch zu 90% vielleicht auf einen. Das ist das Bild hier, der beste Freund des Menschen ist der Hund und so weiter. Einfach ein treues Tier, das einem zur Seite steht und mit einem durchs Leben geht. So, das steckt da dahinter. Beim Anker hatten wir es auch schon. Das ist so das, was auch Treue betrifft, angeht. Die Festigkeit, die Zuverlässigkeit. Da ist ein Halt im Sturm auch und in Krisenzeiten. Da bleibt jemand bei mir, wenn es kriselt. Und hält mich auch, gibt mir auch einen Halt. Irgendwie. Das ist so das Symbol vom Anker, wo auch für Treue verwendet wird. Und dann das Symbol des Eheringes. Und also mir ging es so, ich habe ein bisschen Angst vor dem Ehering gehabt. Und zwar, weil ich das von meinem Vater erkannt habe, dass der so richtig eingewachsen war. Und ich habe immer gedacht, jetzt kriege ich ihn auch schon schlecht weg. Wenn den nicht mehr vom Finger kriegst, das ist ja echt ganz schlimm, so ein Fremdkörper da drin und so. Und ich habe am Anfang habe ich ihn immer öfters raus und rein gemacht, so, dass man auch sicher ist, bis ich dann irgendwann meinen Ball da drauf gekriegt habe und dann ist genau der Finger angeschwollen. Vielleicht soll das ein Zeichen sein, auf jeden Fall kriege ich ihn jetzt nicht mehr so gut weg. Ich lege den Ehering eigentlich kaum noch ab, außer wenn ich Fleischküchle mache. Da lege ich diesen Symbol der Treue ab, aber ich glaube, Michaela wird mir das auch nicht übel nehmen. Genau. Also es geht um Treue, aber ich habe auch schon gesagt, das hat mir Gott so aufs Herz gelegt durch einen Psalm, es geht nicht um irgendeine Treue und irgendein Verständnis von Treue. Wir haben ja in den Symbolen auch Sachen, wo man im Leben erleben kann, als Hundebesitzer, ein Hund, der da mit einem geht und so weiter. Oder auch die Ehe, überhaupt einen guten Partner an der Seite zu haben. Es geht wirklich um die Treue Gottes. Und ich habe extra auch mal das Symbol der Nahbarkeit an die Seite gestellt, weil ich glaube, das ist das, was in unserer Vision auch mit Nahbarkeit zum Ausdruck kommt, dass wir einen Gott haben, der uns nahe ist. Das ist das Erste, was wichtig ist. Und dass wir dann selber auch zu Leute werden, die nahbar sind, die nicht irgendwie auf Wolke 7 schweben, das ist dann die Folge daraus. Aber Gott ist ein Gott, der nahe ist, der uns nahe ist. Wie ein Hund, sage ich jetzt mal, der einem an der Seite bleibt, bei einem bleibt, einen vielleicht auch beschützen kann. Also wenn es jetzt nicht gerade ein Dackel ist, dann kann so ein Hund doch auch Respekt einflößen und nicht auch davor bewahren, dass man vielleicht blöd angesprochen wird oder irgendwas. Also so ein Hund kann beschützen. Gottes Treue. Er hat mir einen Psalm aufs Herz gelegt, das ist Psalm 89, da ist ganz viel von Treue die Rede. Und das war so der Einstieg. Und dann habe ich mir aber die Mühe gemacht, mal so eine Reise durch die Bibel aufzuschlagen und zu gucken, was alles da über Gottes Treue zu finden ist. Und das Erste ist das Fundament der Treue Gottes. Wo liegt es? Da heißt es in Psalm 89,3, denn ich sagte, auf ewig wird die Gnade gebaut werden, im Himmel wirst du fest gründen deine Treue. Da sagt der Psalmbeter, auf ewig wird Gnade gebaut werden und gegründet wird sie im Himmel sein. Also was ist das für ein Ort, wo Gott Treue beschließt? Letztlich, wo Gottes Treue zu uns festgehalten ist, das ist der Himmel. Und ich finde, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Das Fundament der Treue Gottes liegt nicht hier auf der Erde, nicht in dem, was du tust und was dir misslingt oder gelingt oder wo du in Gottes Sinn lebst oder nicht in Gottes Sinn lebst. Das ist nicht das Fundament der Treue Gottes. Hier heißt es im Psalm, es wird im Himmel gegründet sein. Und der Himmel ist für uns zunächst mal unzugänglich. Das ist eine Welt, wo Gott regiert, wo Gott ist, aber wir sind hier auf der Erde. Da kommen wir mit unserer menschlichen Verhaltensweise nicht ran. Und das heißt für mich, Gottes Zuverlässigkeit und Gottes Treue steht fest in seinem Herrschaftsbereich. Er ist treu, weil er treu sein will. Und da kannst du dran nichts ändern. Und ich finde, das ist eine große Ermutigung zu wissen, das Fundament steht und ist gegründet am Ort, wo unsere Untreue auch nichts dran ändern kann. Er wird den Ehering auch nicht ablegen, den er trägt, auch da, wo ihn wir abgelegt haben. Da wird er trotzdem treu sein und wird nicht Nein sagen zu dir. Dann sagt dieses Fundament hier, das von dem die Rede ist, dass es im Himmel gegründet ist, diese Treue, da merkt man schon, dass Treue auch eine Qualität hat bei Gott. Da heißt es nämlich, auf ewig wird die Gnade gebaut sein. Das ist ja fast so wie die andere Seite der Medaille. Und interessanterweise ist Gnade und Treue, auch je nach Wort, Herkunft im Hebräischen, kann ein und dasselbe Wort sein. Also Hesed ist Gnade und kann aber auch Treue bezeichnen. Also es ist so eng zusammen. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was jetzt da genau drin steht. Die sind wahrscheinlich schon unterschiedlich. Aber Gnade gehört irgendwie zu dem zum gleichen Prozedere. Das heißt, die Treue Gottes besteht nicht darin, dass er bei dir bei Fuß läuft wie ein Hund und guckt, dass er dich möglichst schnell beißen kann, wenn du was falsch machst. Sondern die Treue hat die Qualität der Liebe, der Freundlichkeit, der Gnade, der Zuwendung Gottes. Das ist Gottes Treue. Also dieses Fundament ist Liebe, wo du nichts dran ändern kannst, zum Glück nicht. Und wo ich auch nichts dran ändern kann, zum Glück nicht, wenn es im Himmel fest gegründet ist. Gleichzeitig ist es aber auch eine Verheißung, so wie es formuliert ist. Der Psalmbeter, der betet ja, auf ewig wird die Gnade gebaut werden. Und im Himmel wirst du festgründen deine Treue. Das klingt so, wie das aussteht. Das ist eine Verheißung. Und in dem Psalm wird diese Verheißung dran festgemacht, das lese ich euch jetzt nicht vor, an David und einem Nachkommen David. Dass nämlich David, dieser Mann nach dem Herzen Gottes, wo König von Israel war, dem verspricht Gott, dass sein Thron besetzt sein wird auf Ewigkeit und ein Nachkomme geben wird, wo nicht mehr von dem Thron gestoßen werden kann. Das ist eine Verheißung auf den Messias. Das ist eine Verheißung auf Jesus letztlich. Also Jesus ist derjenige, der im Himmel diese Treue fest gegründet hat und diese Gnade unverrückbar gebaut hat für uns im Himmel. Was hat das für Auswirkungen? Auch da hören wir in diesem Psalm. Der Himmel wird deine Wunder preisen, Herr. Ja, deine Treue in der Versammlung der Heiligen. Das ist erstmal die Frage, was Wunder ist. Jeder hat vielleicht so eine Vorstellung von Wunder. Ich denke, ein Wunder haben wir vielleicht gehört von der Irene. Das ist ja schon krass, das so zu erleben, dass da so ein Loch über einem ist, wo der Regen nicht durchkommt und es gefühlt einen begleitet, bis man nach Hause kommt. Das ist irgendwas Übernatürliches, wo man denkt, hey, das habe ich jetzt auch noch nie erlebt. Da wird jeder sagen, das ist ein Wunder, etwas, was man sich nicht vorstellen kann. Ich würde den Begriff aber viel tiefer greifen. Ich glaube, ein Wunder ist für uns eigentlich ein Eingreifen Gottes. Wo Gott eingreift in eine Situation und was verändert. Und das kann spektakulär daherkommen, wo wir sagen, was ist denn das? Da wird plötzlich jemand heil, wo davor eindeutig, was weiß ich, ein Fuß wird länger, keine Ahnung, was es da alles gibt. Einer, der blind wird, wird sehen, sowas gibt es ja heute auch noch. Da wird niemand sagen, das ist kein Wunder. Aber es ist auch ein Wunder, wie das, was wir vom Jürgen gehört haben, wenn er innerlich etwas heil macht. Wo man merkt, hey, das kam von Gott jetzt, oder? Das kam von Gott, das Eingreifen. Da konnte ich mich jetzt vielleicht nicht selber rauskriegen. Auch die Erkenntnis, dass da was, eine Verletzung ist, die geheilt werden soll, die kam von Gott. Das ist ein Wunder, das ist ein echtes Wunder, ein Eingreifen Gottes. Und ein ganz tolles Wunder, weil es einen selber noch verändert. Und dann heißt es da in dem Psalm, im Himmel werden deine Wunder gepriesen. Also ich glaube, Wunder, die passieren in erster Linie hier auf der Erde. Weil Gott ist im Himmel, wir sind irgendwie, ist Gott nicht immer so offensichtbar hier für uns. Wir spüren ihn vielleicht, aber in dem Moment, wo er sich zeigt und eingreift, dann sagen wir, boah, krass, da ist echt ein Wunder passiert. Und hier heißt es aber, da gibt es eine Verbindung zum Himmel. Da freut sich der Himmel irgendwie über dieses Wunder mit. Wobei das im Himmel vielleicht gar nicht mehr so spektakulär ist. Da weiß man vielleicht ganz viel. Ja, komm, hier sind doch die Geretteten dann später da. Hier sind die Engel, da gibt es Übernatürlichkeit. Das ist überhaupt gar kein Thema im Himmel, glaube ich. Aber diese Wunder werden gefeiert, weil ich glaube, wenn Gott eingreift, dann will er hier auf der Erde was verändern. Und da gibt es eine Verbindung zwischen Himmel und Erde in dem Moment. Im Himmel, der Himmel freut sich, sagt Jesus, wenn ein Sünder sich hier auf der Erde bekehrt und ihn findet. Wenn jemand, der verloren war, gefunden wird. Auch da ist diese Verbindung und da zeigt sich, oh, das ist ein Wunder. Das ist ein Eingreifen Gottes. Das passiert nicht einfach so. Und dann heißt es, ja, deine Treue in den Versammlungen der Heiligen. Und ich glaube, da sind wir jetzt genauso im Himmel wie auf der Erde. Weil wir hier sind die Versammlung der Heiligen. Wir sind diejenigen, die Jesus kennengelernt haben und ihn angenommen haben als Herrn. Die gehören zu Gott und das heißt heilig. Die sind heilig. Und da sieht man, dass die Treue Gottes dann irgendwie hochgehalten wird in seiner Gemeinde, in der Versammlung der Heiligen, aber das ist auch im Himmel und auf der Erde. Das zeigt mir aber auch, dass Treue Gottes nichts ist, was irgendwie untätig ist. Sondern ich glaube, dieses Preise oder der Treue Gottes, die ist verbunden mit diesen Wundern und diesem Eingreifen Gottes, das er tut. Da zeigt sich Gott als treu uns. Als jemand, der da ist, der seine Güte, seine Liebe in unser Leben bringt, mit Veränderung, Freiheit, was alles dazu gehört. Da wird uns Treue wichtig und klar und steht uns richtig vor Augen, dass Gott treu ist. Also ich glaube, Treue und das, dass Gott Gutes tut, das ist irgendwie eins. Trotzdem ist es die Frage, woran erkenne ich Gottes Treue? Weil so ganz einfach ist es nicht. Manchmal erlebt man so ein Wunder, so ein spektakuläres, oder man begreift es für sich, jetzt hat Gott wirklich Eingriffe, was verändert, mir Erkenntnis geben, eine Offenbarung, wie Schuppe ist mir von den Augen gefallen. Und manchmal ist Alltag, ganz oft ist Alltag. Und ist dann Gott nicht mehr da? Im Psalm 89,9 heißt es, Herr Gott der Herrscharen, wer ist stark wie du? Ja, also das ist der Gottesname, Yahweh. Deine Treue ist rings um dich her. Du beherrschst des Meeres Toben, erheben sich seine Wogen, du stillst sie. Und wo ich die Passage gelesen habe in dem Psalm, da musste ich an die Sturmstillung denken. weil das kam mir fast vor wie ein Zitat von den Jüngern da. Jesus war ja auf dem See, ein Sturm hat sich ergeben, war mit seinen Jüngern auf dem See, hat geschlafen im Boot. Die Wellen sind übereingegangen, die gestandenen Fischer haben Angst um ihr Leben gehabt, rütteln an ihm und sagen, kümmerst du dich denn nicht drum, dass wir hier umkommen? Und dann steht Jesus auf und gebietet eben diesem Sturm und die Welle legt sich, der Sturm legt sich. Und dann sagen die Jünger, wer ist der, dass selbst Sturm und Wind ihm gehorcht? Das zeigt eigentlich, das, was die Jünger da sagen, läuft parallel, das ist eigentlich Gott, dem das gebührt und der das kann. Kein Mensch kann das. Aber sie haben sich vielleicht noch nicht getraut, das zu einer Erkenntnis oder zu formulieren, waren einfach nur erstaunt. Aber das steckt da dahinter. Wind und Woge gehorcht Jesus. Er kann sie stillen. Und dann heißt es aber auch in dem Psalm, deine Treue ist rings um dich her. Heißt es auch in dem Wort. Das heißt, die Treue ist immer da, wo Jesus ist. Und wenn ich die Sturmstillungsgeschichte nehme, dann ist er eben schon treu, indem er mit der Jünger im gleichen Boot sitzt. Und dann merke ich, wie erkenne ich Gottes Treue, es ist nicht so einfach. Bei der Sturmstillung und wenn die Welle sich wogt, da ist es wahrscheinlich einfacher zu sagen, das ist jetzt Gott, der da ist. Aber wenn er schlafend mit mir im Boot sitzt, wenn er seinen Friede in dem Boot eigentlich hat, mit dem ich aber gar nichts anfangen kann, wo ich dann denke, hey, was soll denn das? Schläfst du? Wieso greifst du nicht ein? Dann wird es wahrscheinlich schwer für mich, die Treue Gottes zu erkennen. Aber ist Gott dann untreu? Und ich glaube, das ist das Wichtige, was die Sturmstillung zeigt. Nein, er ist nicht untreu. Seine Treue steht im Himmel, die ist fest. Er ist treu damit, doch wenn er mit dir im Boot sitzt. Ihn wird doch das gleiche Unheil treffen wie dich. Er ist verbunden mit dir. Er ist an deiner Seite in diesem Leid. Und das ist etwas, was steht. Und was Jesus auch versprochen hat, ich bin mit euch bis an der Weltende. Er ist mit dir, wo du ihn angenommen hast. Auch in den Situationen, wo sich im Moment noch nicht ändern, noch nicht zum Guten, wo er noch nicht aufgestanden ist, noch nicht dem Sturm geboten hatte. Er ist dir treu. Es ist kein Zeichen der Untreue. Und trotzdem fällt es uns halt dann auch oft schwer, das dann anzunehmen oder zu glauben, so wie es der Jünger eben auch geht. Da geht es mir nicht anders wie der Jünger. Da hätte ich gern, dass er aufsteht. Woran erkenne ich Gottes Treue? Ich habe euch noch einen anderen Psalm mitgebracht, der Psalm 146. Und da zeigt er, die Treue Gottes erkenne ich auch in der Schöpfung. Der Werner hat auch gebetet für die Schöpfung, wie schön das alles ist. Da erkenne ich auch Gottes Treue. Und ich lese den Psalm mal noch ein bisschen vorher, vor diesem Vers 6 bis 7. Der fängt so an. Glücklich der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gott, steht. Der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was in ihnen ist. Der Treue hält auf ewig. Er schafft Recht den Bedrückten. Er gibt den Hungernden Brot. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr öffnet die Augen der Blinden. Der Herr richtet die Gebeugten auf. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge, Waisen und Witwen hilft er auf. Aber er krümmt den Weg der Gottlosen. Der Herr wird regieren in Ewigkeit, dein Gott Zion von Generation zu Generation. Ich habe es bewusst ein bisschen weiter gelesen, weil ich finde, dieser Psalm zeigt auch das, was Jesus gemacht hat. Er hat diese Heilungen vollbracht, von denen hier die Rede ist. Aber das setzt schon viel früher ein, der Psalm, nämlich bei der Schöpfung. Himmel und Erde sind durch ihn gemacht, aber nicht nur gemacht und dann überlässt er es einem selbst, sondern er zeigt seine Treue darin, und das sagt Jesus an anderer Stelle auch, dass nicht ein Spatz vom Himmel fällt, ohne dass es Gott zulässt. Ist uns das bewusst? Jetzt in Zeiten, wo die Klimakatastrophe da in aller Munde ist, in den Medien überall, wo wir das Gefühl haben, hey, das ist, wir haben es in der Hand oder hätten es in der Hand, verhalten uns falsch und die Erde geht kaputt. Ist uns bewusst, dass auch dieses Kaputtgehen der Erde in Gottes Hand liegt letztlich. Und wir haben die Offenbarung und da heißt es genau das. da werden zwar Katastrophen genannt, Winde, die losgelassen werden, Stürme, aber sie werden losgelassen. Gott lässt es zu. Gott überlässt uns vielleicht für eine gewisse Zeit die Schöpfung. Er kann es auch zulassen, und das ist leider auch in der Offenbarung so, dass sie zerstört wird. Wir werden nicht diese Erde überleben. Das ist Gottes Wort. Ich könnte euch jetzt oder würde gern was anderes verkündigen, aber es ist nicht so. Und ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, wo dieses forciert wird und wo das einem immer klarer vor Augen steht. Aber hier heißt es, er hält die Treue auf ewig. Die Treue ist im Himmel festgemacht. Er bleibt uns treu in diesem Chaos. Er sitzt mit uns in diesem Boot, auch der Klimakatastrophe und so weiter. Von Generation zu Generation erhält die Treue. Er ist da, für uns ganz besonders, die wir ihn angenommen haben. Und wir dürfen gewiss sein, dass wir dann durch diese Zeit mit ihm gehen. Und dass er auch, und das verspricht er auch, eine neue Himmel und eine neue Erde machen wird. Dass das, was vergeht, nicht das Schluss ist und das Ende ist, sondern dass es was Neues gibt für uns. Ich glaube, dass es Gott eben nicht nur um Vegetation geht. Es geht ihm nicht nur, dass das immer irgendwie weitergeht. Und das zeigt der Psalm auch. Hier steht die Schöpfung an erster Stelle. Ihm ist die Schöpfung wichtig, er ist treu auf ewig. Aber dann kommt ganz viel Sozialverhalten auch. Waise, Witwe, Fremdlinge, denen er helfen will, dem ist das auch nicht egal. Dem geht es nicht darum, dass die Erde nur plötzlich lang steht, sondern dem geht es auch um die Qualität, wie wir auf der Erde leben. Das ist sein Herzensanliegen. Und das will er verändern. Und wenn es sein muss, uns da die Augen dafür zu öffnen, dann wird er auch die Vegetation in Mitleidenschaft ziehen lassen, dass wir merken, was mir alles falsch macht, dass unsere Sünde wirklich vor Augen kommt. Und ich glaube, die kommt uns vor Augen, auch in dieser Zeit. Wenn wir einfach merken, bestimmte Dinge hören nicht auf. Man weiß, dass Sachen schlecht sind. Verpackungen, keine Ahnung was. Wir kommen von unserem Konsum nicht runter. Sagen andere, machen das auch oder was weiß ich, was wir alles haben. Aber wir machen, der Mensch macht die Schöpfung kaputt, so weit kommen jetzt sogar die Wissenschaftler gemeinhin. Und es gibt immer irgendwelche andere Stimmen, die das anders deuten. Aber ich glaube, es passt zu Gottes Botschaft, dass da, wo die Sünde überhand nimmt, dass da, wo die Schöpfung kaputt geht. Und was ist dann das Ziel, wenn Gott diese Winde und das alles loslässt? Ist es das Ziel, einem eins auszuwischen? Ist er doch der Köter neben einem, der einen gern beißt und sagt, jetzt guck mal, jetzt hast du's? Nee, glaube ich nicht. Sondern ich glaube, dass er das wiederherstellen will an Beziehung, was zu ihm flöten gegangen ist. Das, was sein Anliegen ist, nämlich nicht nur eine Welt, die irgendwie existiert und auch nicht nur, dass du irgendwie ewig lebst, so wie du lebst, sondern er will, dass Gottes Leben groß wird in unserer Mitte. Dass wir lernen, seine Werte und seine Liebe zu leben hier auf der Erde. Das ist sein Ziel. Und wenn uns solche Katastrophe die Augen öffnet, dann war er treu, weil er uns nämlich dann zum Ziel bringt, zu seinem Ziel. Und ich bete darum, dass uns das die Augen öffnet, dass wir erkennen, um was es Gott wirklich geht. Und nicht fragen, wo bist du denn da? Wieso lässt du das alles zu? Dass wir eher fragen, wieso lassen wir das eigentlich zu? Weil das ist eigentlich die naheliegendere Frage. Im Psalm 119, 75 heißt es, ich habe erkannt, Herr, dass deine Gerichte Gerechtigkeit sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Das ist eine Erkenntnis vom Psalmbeter aus dem Psalm 119. Der hat erkannt, dass auch Gerichte Gottes eine Form sind seiner Treue, wenn es zur Demut führt. Und da ist Demut auch nicht gemeint, Leid und jetzt muss er aber buckeln vor diesem gewaltiger und böser Gott, sondern demütig gemeint, ich erkenne, dass ich nicht Gott bin und dass Gott einen guten Plan hat für die Welt, ich es aber kaputt mache mit meinem Verhalten. Das ist echte Demut. Und dass ich weiß, ich habe Friede mit diesem Gott und er verändert mich und diese Verhältnisse sind wieder richtig gestellt, dass er nämlich regiert und nicht mehr ich. Und dass es gut ist, dass er regiert, weil er ein guter Gott ist, der mir gute Dinge gibt. In dem Psalm 146, den ich hier habe, da ist es auch eine Erkenntnis dieser Treue Gottes, die nicht jeder hat, nicht jeder Mensch. Da heißt es, glücklich der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gott, steht. ich glaube, dass das ein Schlüsselvers ist. Glücklich ist der Mensch, der Gott um Hilfe fragt. Der nach Gott fragt. Das ist das, wo diese Erkenntnis der Treue Gottes dann auch groß wird. Der nicht nur nach sich guckt. Und der eben nicht nur irgendwie auf menschliche Hilfe hofft, sondern eben auch Gott ins Spiel holt. Wie ist das? Wie erkennen wir Gottes Treue? Ich habe noch eine Geschichte aus Nehemia 9, da wird das nochmal erzählt. Es wird ja immer wieder im Alten Testament so die Pflöcke erzählt, der Heilsgeschichte, wie das Volk aus Ägypten befreit wurde, in der Wüste war, in der langen Wanderung und so weiter. Und da fand ich einen Vers ganz interessant. Da heißt es, dass das Volk vergessen hat die Wunder und die guten Taten, die Gott getan hat, in der Wüste auch schon, wo er wie eine Wolkensäule bei ihnen war und in der Nacht eine Feuersäule, wo er wirklich mit ihnen war. Und das Volk hat aber in dieser Zeit hat's gemurrt, weil es nichts zu essen hatte, weil es halt Dinge gefunden hat, die ihnen nicht passt haben, so, wo schwierig waren. Und dann heißt es da, und sie haben nicht gemerkt, dass sie keine geschundenen Knie hatten während der ganzen Reise. Da habe ich auch gedacht, das ist auch eine Art von Treue Gottes, ein Eingreifen Gottes. Aber das ist vielleicht so etwas, wo wir gar nicht als Wunder wahrnehmen, weil es so gewöhnlich ist. Dass wir gut versorgt sind, ist normal für uns. Ist es das wirklich? Also ich denke manchmal so, ich bin nicht so, dass ich immer den Kontostand prüfe. Vielleicht gar nicht schlecht. Aber ich weiß nämlich dann irgendwie, finde ich es doch, ist eigentlich echt ein Wunder. Weil ich weiß, dass so diese Verhältnisse, wie du normal so sagst, Verhältnis Miete zu Einkommen und so, die sind bei uns nicht ganz so, wie man es normal macht. Aber wir haben keinen Mangel. Irgendwie reicht es immer. Das ist doch auch ein Wunder. Das ist doch ein Wunder, wenn du deine Familie ernähren kannst, ganz ernsthaft. Wenn dich Gott versorgt. Und viele Leute geht es vielleicht nicht so. Aber wir nehmen das vielleicht gar nicht als Eingreifen Gottes wahr, weil das so eine Begleiterscheinung ist, die wir uns gewöhnt haben. Ich glaube, an manche Wunder, an die wir uns gewöhnt haben, nehmen wir nicht mehr wahr. Aber es ist trotzdem Eingreifen Gottes. Und es ist trotzdem Treue Gottes. Die Treue Gottes behebt Schuld. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Weil ich glaube, wir sind nicht immer diejenigen, die nach immer überall Gott fragen und deshalb seine Treue erkennen. Und hier heißt es in Sprüche 16,6, durch Güte und Treue wird Schuld gesühnt und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Das ist eine Weisheit, wo wahrscheinlich für jeden Mensch gilt. Aber hier heißt es schon, dass Treue Schuld behebt, aufhebt. Sühne ist vielleicht ein bisschen ein altes Wort, aber so würde ich sagen, aufhebt, behebt, wieder in Ordnung bringt. Und das ist eine Verheißung, glaube ich, die Jesus nur erfüllt, die nicht mir erfüllt. Denn er behebt unsere Schuld und bringt sie wieder in Ordnung. Und wir haben da ein Vers in Jesaja 11, Vers 5. Da wird der Messias beschrieben in einer Metapher von einem Priester. Und da heißt es, Gerechtigkeit wird der Schutz seiner Hüfte sein und Treue der Schurz seiner Lenden, die ist die Treue. Da spielt Treue auch eine wichtige Rolle als Kennzeichen des Messias letztlich. Und der Schurz, das ist eine Arbeitskleidung. Und in dem Fall ist es eine Arbeitskleidung von einem Priester. Und ein Priester hat die Grundaufgabe gehabt, die Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Und was heißt es jetzt, wenn hier der Lendenschurz Treue ist? Das ist Gottes Treue an diesem Lendenschurz, dieses Messias. Und die Lendengegend, das ist oft, das fand ich interessant, ist eine Gegend, wo eigentlich auch so die Fortpflanzung beschreibt. Die Kraft, die Zeugungskraft des Mannes, so die Lendengegend. Ich glaube, das ist schon ein Bild, wo das beschreiben kann, was Jesus letztlich auch tut. Ob das jetzt überinterpretiert ist an dieser Stelle oder nicht, sei dahingestellt. Aber Jesus schenkt, dass sich Treue Gottes fortpflanzt in unser Leben. Und das ist Fakt. Und da gibt es einige andere Bibelstellen, wo es einfach ganz klar ist. Zum Beispiel Galater 5, 22. Er gibt uns der Heilige Geist, heißt es. Wo wir ihn annehmen, da bekommen wir Gottes Geist in uns rein. Als Geschenk von ihm. Wir bekommen der Heilige Geist durch Jesus. Und da heißt es, eine Frucht des Heiligen Geistes, nicht von uns, ist Treue. Treue Gottes ist eine Frucht vom Heiligen Geist. Das heißt, Jesus pflanzt diese Treue Gottes. Er ist der Einzige, der wirklich treu war, von Anfang bis Ende Gott gegenüber. Das ist keiner von uns aus eigener Kraft. Man kann hier und da mal treu sein, aber so wie Jesus ist keiner treu. Und diese Treue Gottes, die im Himmel beschlossen ist, die pflanzt er in uns rein als Frucht. Und Frucht ist etwas, das hervorbricht. Das heißt, in uns selber wird so eine Treue, drängt so eine Treue nach außen, aus seiner Kraft, die er uns gibt. Und wie macht er das? Da heißt, die Schuld wird gesühnt, das heißt, das wird wieder hergestellt, dieses Verhältnis der Treue. Beim Ehering ist es noch eindeutiger, ich kann meinen Ehering nie abziehen, wenn es Michaela, was ich jetzt nicht glaube, und da beten wir auch dafür, irgendwann abziehen würde und gehen würde, dann könnte ich auch nichts machen. Aber Gott hat die Treue im Himmel beschlossen, er zieht den Ehering nicht ab. Aber er sorgt durch Jesus auch dazu, dass wir ihn auch anziehen und dass wir auch so leben, wie er lebt. Und das macht Jesus und das ist letztlich Schuld gesühnt, Schuld behoben. Was ist denn Schuld behoben, wenn er einmal irgendwie unseren großen Lasterkatalog, der uns da angekäuft hat, bei irgendeiner Lebensübergabe, bringen wir es vor ihn und er sagt, okay, ich vergebe dir und dann gehen wir wieder. Da ist doch nichts behoben, wenn wir nachher gleich weiterleben. Ich glaube, wir brauchen da einfach was in uns, was anders tickt wie mir. Und das ist das Geschenk, was Gott uns durch den Heiligen Geist gibt. Und Treue ist eine Frucht von vielen anderen natürlich auch noch. Aber da schenkt er dazu, dass wir treu sind. Und da heißt es auch im Römerbrief, was ist denn, wenn wir untreu sind, soll das Gottes Treue aufheben? Das kann gar nicht sein. Das ganze Dings, dass er uns Schuld behebt, funktioniert nur, wenn seine Treue nicht aufgehoben wird durch unsere Untreue. Wenn das der Fall wäre, dann wäre er schon längst untreu, mit Recht. Weil keiner von uns treu ist und wir müssen uns am eigenen Schopf rausziehen. Aber das ist auch ein Wort der Wahrheit, dass Gottes Treue niemals durch unsere Untreue aufgehoben wird. Er zieht diesen Ehering nicht aus. Und da heißt es im 1. Johannes 1, Vers 9 auch, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Also da sieht man auch, da ist sogar seine Treue geradezu der Garant, der Anker. Das ist vielleicht die Metapher für uns in unserer Schuld, in unserer Untreue. Ist die Grundlage seine Treue, dass sich wieder was verändern kann, dass Beziehung wieder hergestellt wird. Und es geht um Fortpflanzung, habe ich gesagt. Und das finde ich auch interessant. Wer an vielen Stellen, in Psalmen und überall hört man immer wieder, dass gerade bei der Treue wird davon gesprochen, dass die von Generation zu Generation geht. Und das fand ich spannend. Weil wenn was von Generation zu Generation geht, dann geht es über Fortpflanzung. Das fällt nicht vom Himmel oder steht irgendwo in der Ecke. Sondern ich glaube, Treue kann sich nur in uns, durch den Heiligen Geist in uns und durch uns entwickeln und auch nur so fortpflanzen einfach. Und Jesus sorgt dafür, dass sich Treue fortpflanzt. Denn gut ist der Herr, seine Gnade ist ewig und seine Treue von Generation zu Generation. Auch da wieder Gnade, Treue gehört zusammen, seine Liebe. Es steht fest und es geht von Generation zu Generation. Das heißt, es gibt nicht nur eine Generation, wo Gott so richtig treu war. Ich glaube, manchmal ist man da auch in Gefahr drin. Man denkt, früher, da waren die Gottesmänner. Aber heute, guck dir mal das alles an. Das wäre ein Schlag ins Gesicht für Gott selber. Weil er hat gesagt, meine Treue geht von Generation zu Generation. Und wer bist du, der dann sagt, diese Generation, die so total anders tickt wie ich, da kann Gott nicht mehr eine Rolle spielen. Das wird nicht der Fall sein. Von Gott her wird das nie der Fall sein. Und mir geht es selber jetzt inzwischen auch so, und vielleicht ist es auch die Schnelllebigkeit mit Medien und allem, dass ich merke, hey, da gibt es schon eine Generation unter mir, die ist so weit weg, ich weiß gar nicht, wie die tickt. Nicht böse gemeint. Aber wenn ihr das jetzt so in der ganzen Wahlgeschichte habt, ihr vielleicht auch gesehen, dieses Video von der CDU mit dem Rezo, braucht man nicht, da hat er so ein Video gegen die große Partei ja veröffentlicht. Ich habe den Namen nicht mal kannt von diesem YouTuber. Der hat aber Einfluss. Viel mehr Einfluss wie wir überhaupt mit unserer alten Medien, wo wir denken oder so. Und dann, finde ich, ist das auch Gnade, einfach zu wissen, Gott ist treu und er wird in diese Generation seine Treue pflanzen. Und dann ist aber auch die Frage, was sehen wir aus? Was wird wohl Gott wollen, dass wir unserer Generation, unsere Kinder weitergeben? Und dann ertappe ich mich dabei als Papa, dass ich an vieler Stelle meine Kinder bewahren will, das wäre auch mein Charakterzug, beschützen will und das darfst du nicht und oh, pass bloß auf und das nicht und so. Das ist nicht wirklich das Bild Gottes, auf was man als Christ darf oder nicht darf. Da spielt Treue, sage ich mal, nicht die erste Rolle. Das, was wir in Nehemia gehört haben, was die Krux war vom Volk Israel, war, dass sie vergessen hat, diese Wunder, das Eingreifen Gottes hochzuhalten und weiterzugeben. Und das hat mich angesprochen, als ich mir überlege, wo gebe ich Eingreifen Gottes an meine Kinder weiter? Weil ich glaube, das ist der Same der Treue, der dann auch weitergeht und wächst und der eine ganz andere Frucht gibt, weil es auch andere Herausforderungen gibt. Dinge, wo ich mich gar nicht auskenne mehr. Wo ich dann weiß, da muss Gott ganz neue Antworten finden auf neue Probleme. Aber wo das in Treue geschieht und wo dieser Same der Treue gestiftet ist, da weiß ich, dass diese Generation eine gesegnete Generation wird von Männern und Frauen Gottes. Und das geht nicht drüber weg. Wir haben es schon gehabt mit dieser Schuld und diesem Beheben der Schuld, was wichtig ist, dass ich überhaupt diesen Zugang wieder habe zu dieser echten Treue zu Gott. Dass diese Treue, die Jesus selber gehabt hat, in mir zu blühen beginnt und Frucht zu tragen. Wenn ich das weiß, dann werde ich nicht umhin kommen, auch zu meinen Kindern zu sagen, wo ich Schuld auf mich geladen hatte und Gott mich befreit hat. Ich glaube, diese Zeugnisse werden viel mehr bringen, wie all das, wo ich ihnen zeige, wo ich da der Superman war oder keine Ahnung, äußere Darstellung. Macht man vielleicht auch manchmal aus einem komischen, verschobenen Bild. Manche verstecken ihre Zeugnisse, wo sie schlecht waren in der Schule, weil sie denken, das färbt dann ab oder so. Ich glaube, an vielen Stellen ist es gut, wir zeigen Schwäche und zeigen, dass wir aber einen Gott hatten, der größer war wie mir, weil er in der Schwachheit mächtig ist. Und ich glaube, das wird Frucht bringen, die Treue auch bewirkt in unsere Kinder. Die Treue Gottes will uns bewegen. Das ist auch sowas, das ist eine Dynamik. Der Heilige Geist ist eine Dynamik in uns. Da heißt es, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das ist auch eine Verheißung auf den Messias. In Treue bringt er das Recht hinaus. Die Treue wird Rechtschaffenheit bringen in uns. Die Treue wird dafür sorgen, dass wir ein gottgemäßes Leben führen. Aber nicht unsere Treue, sondern Gottes Treue, Jesu Treue. Die Frucht des Heiligen Geistes, das, was er in uns legt, zielt darauf ab, dass wir Gutes tun, sage ich mal salopp, im Sinne Jesu und im Sinne Gottes. Das heißt nicht, die Hände in den Schoß legen, weil er ist ja so treu und immer an meiner Seite. Das wäre ein verzerrtes Bild von Treue, sondern seine Treue ist genau ausgelegt darauf, dass Menschen, denen es schlecht geht, dass es denen besser geht, dass sie befreit werden und so weiter. Da ist eine Dynamik, da ist auch Geschäft und Arbeit drin. Jesus hat keinen faulen Alltag gehabt. Bei der Menschenmenge, wo er gesprochen hat, bei dem, was er gebetet hat für andere Menschen, das ist anstrengend. Und gleichzeitig sagt er das aber auch, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, er wird uns nicht kaputt machen. Das ist nicht das Ziel von Treue. Auch das ist wichtig. Er gibt uns nicht einen Haufen Arbeit, sondern ich glaube, er gibt uns das in uns, eine Dynamik, wo aber zur Tat schreitet. Aber diese Tat wird uns nicht überfordern, sondern es wird für jeden nach seinem Maß das sein, was Gott ihm zu tun gibt und es wird dann auch gut und richtig sein. Und Jesus konnte Friede Gottes bewahren im Sturm. Dieser Mann, der eigentlich nach außen betrachtet so busy war, muss man ja wirklich sagen, in dieser Zeit, wo er gewirkt hat, konnte auch in Situationen, wo andere nervös werden, Ruhe bewahren. Und ich glaube, das kann Gott eben auch schenken. Unsere Aufgabe ist es, Treue zu bewahren und das führt in ein Leben der Fülle. Hier haben wir Psalm 37, 3 bis 4, da heißt es, vertraue auf den Herrn und tue Gutes, also da auch, vertraue, Gutes tun, wohne im Land und hüte Treue, welche Treue? Die Treue Gottes in deinem Herzen, die zu bewahren wie ein Schatz, weil das ist was Besonderes, dass Gott mit uns ist. Und wenn Gott mit uns ist, dann kann er auch was tun und eingreifen in den Situationen, in denen wir stehen. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Das heißt, es ist ein Leben in Fülle und in Lust und nicht ein langweiliges Leben, was er bewirkt. Dann bitte ich das Lobpreisteam nach vorne und ich würde gern einfach auch noch beten. Ja, Jesus, ich danke dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir, dass es nicht Worthülse sind, sondern dass es Wahrheit ist, Herr. Ich danke dir, dass du treu bist, dass du an unserer Seite bist, Herr, dass du mit uns gehst, Seite an Seite, selbst da, wo wir uns von dir entfernt haben, Herr, da, wo wir Zeiten mit dir missachtet haben, nicht wahrgenommen haben, wo wir zu busy waren durch unseren Alltag. Herr, ich danke dir, das ist die Wahrheit und ich erlebe es selber so. Da, wo ich mir dir zuwende, da bist du da. Da bist du nicht weg, hast mich verlassen, so wie ich dich verlassen habe. Du bist treu, wo ich untreu war. Und ich danke dir dafür. Das ist der Punkt, wo unser Leben verändert, dass du treu bist, Herr. Und du weißt, in welche Situationen wir stecken. Du weißt, wo wir vielleicht wie die Jünger sind und dich wachrütteln wollen, weil wir nicht begreifen können, dass du nicht eingreifst. Herr, und ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest für deine Treue. Dass du uns die Augen öffnest, dass du da bist, Herr. Dass du uns die Augen öffnest für das, was du Gutes tust in unserem Leben, getan hast, Herr. Dass du uns Erinnerung schenkst, auch das weiterzugeben an unsere Kinder, an die Generation oder Freunde, Menschen, denen wir begegnet, Herr, auch jüngere Menschen, die wir, ja, wo wir in anderen Lebenswelten leben, dass wir ihnen deine Treue verkündigen, Herr. Bitte ich da um Erinnerung an das, was du Gutes getan hast in unserem Leben. Und ich bitte dich auch, dass du uns zeigst, Herr, was du Gutes tun willst durch uns. Dass dieses Drängen deiner Treue in unserem Herz, Herr, wo wir deinen Geist aufgenommen haben, dass wir da, Herr, dass es einfach laut wird, Herr, in den Situationen, wo du uns gebrauchen möchtest, Herr. Dadurch deine Treue gleichzeitig uns auch wieder, ja, ans Tageslicht holst, wenn wir uns da reingeben. Herr, ich danke dir für deine Vergebung. Ich danke dir, dass du uns vergibst, wo wir untreu waren. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du mit deiner Treue, Herr, uns ganz tief und bewusst machst, dass du jetzt thronst in diesem Lobpreis, dass du da bist, dass wir uns dir zuwenden können. Du siehst auch, wo Menschen sind, die dich vielleicht noch gar nicht so erlebt haben, Herr. Und da bitte ich dich auch, dass du dich zeigst, dass du auch da treu bist, dass die Treue im Himmel steht, dass es nichts mit dem Leben hier auf der Erde zu tun hat, erstmal. Aber ich bitte dich auch darum, Herr, dass wir einfach unseren Ehering, den du uns gibst, unseren Siegelring neu einstecken. Da, wo wir ihn vielleicht weggeschmissen haben, bewusst oder unbewusst. Dass es jetzt ein Moment ist, wo wir ganze Sache machen wieder mit dir. Segne du uns jetzt, Herr. Danke, dass du da bist.